Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Podcast-Folge Viking Tantra, dein Podcast für authentischen Sex. Mein Name ist Sinan Huima, ich bin euer Showhost, bin meines Zeichens zertifizierter Tantra-Lehrer, praktizierender Tantra-Masseur und Tantra-Escort-Callboy und bin für euch da für die heiß-klebrigen Momente des Lebens. Und mache ja, wenn man's genau nimmt, auch so auf einer gewissen Ebene Aufklärungsarbeit. Auf Instagram, aber auch hier im Podcast versuche ich aufzuklären über verschiedenste sexuelle Themen, Tabus und auch tiefgehendes Beziehungs- und emotionale Themen. Einfach quasi, weil ich sage, bei mir hier, ich möchte über alles offen reden können. Mit mir soll jeder über alles offen reden können. Auch über die tiefsten Fantasien und Tabus, die einem so im Gehirn rumgeistern. Aber heute widme ich mich den Dingen, die da in der Welt rumgeistern. Und zwar sagte ich, ich will Sexmythen debunken oder basten oder was auch immer. Ich will auf jeden Fall heute über Sexmythen sprechen und mal sehen, wie viele davon uns bekannt sind, wie viele davon ich euch vielleicht sogar bestätigen oder widerlegen kann und ob wir heute hier im Podcast-Clan vielleicht auch einfach eine sehr lustige Zeit haben. Wir haben jetzt schon ein paar Mythen vorbesprochen und es war jetzt schon lustig. Gut, ich habe auf Instagram Frage-Stories gemacht und eure Fragen gesammelt und auch in Privatnachrichten sind einige Fragen reingekommen. Und ich werde das jetzt Stück für Stück bearbeiten. Manche Themen sind vierfach, fünffach gekommen. Die werde ich dann natürlich alle zusammennehmen und nicht jede einzelne Einsendung vorlesen. Manche Themen werde ich zusammenlegen, weil sie sehr gut zusammenpassen. Und ja, fangen wir gleich mal an. Wobei manche Sachen auch jetzt gerade im Vorgespräch mit dem Podcast-Clan noch aufgekommen sind, so wegen, hey, ich wollte das eigentlich einschicken. Ist das überhaupt ein Mythos oder nicht? Und ja, doch, ist ein Mythos und so werden wir auch die mit reinnehmen. Am besten fange ich gleich damit an. Das wär's. Ich fange mit einem der Mythen an, die hier jetzt gerade live genannt wurden. Und ich denke, ihr alle habt den Spruch schon mal gehört. Wie die Nase eines Mannes, so auch sein Johannes. Ja, ein uralter, saudämlicher Spruch. Und er ist nicht allein. Es gibt so viele alte, wie sagt man, Bauernweisheiten, anhand derer man wohl die Länge des jeweils bestückten Mannes ausklamüstern kann. Quasi, guck dir seine Nase an, wenn der Typ einen riesen Zinken im Gesicht hat, dann heißt das auch, dass der eine riesen Gurke in der Hose hat. Oder die Länge des Daumens, oder wenn der Ringfinger länger ist als der Zeigefinger, oder wenn er eine riesen Schuhgröße hat. Wobei ich sagen muss, sicher gibt es Fälle da draußen, denen man begegnet und sich denkt, okay, der Typ hat jetzt, keine Ahnung, Riesenschuhe, Riesenhände, eine Riesennase, welches Körperteil auch immer riesig an diesem Menschen ist. Und dann stellt sich heraus, dass dieser Mensch auch proportional dazu einen Riesenpimmel in der Hose hat. Das kann passieren. Die große Körpergröße an sich macht den Mann quasi prädestiniert für alle großen Körperteile, also jetzt nicht nur zwingend den Penis. Wenn der 2 Meter, keine Ahnung, 2,5 Meter groß ist, hat Hände wie Schaufeln und Schuhe so groß wie ein Kindersarg, naja, dann wird jetzt nicht zwingend so ein 5 Zentimeter Penis in dessen Hose sein. Aber aus persönlicher Erfahrung von diversen Sexpartys, über die ich dieses Monat sicher auch noch plaudern will, kann ich euch sagen, dass auch ein Mann über 2 Meter Körpergröße einen ganz normal großen Penis in seiner Hose haben kann, zwischen, keine Ahnung, 16, 17 Zentimeter, was jetzt so, ich glaube, österreichischer Durchschnitt sind irgendwo 15, 16. Österreich-deutscher Durchschnitt müssten, glaube ich, 15 Zentimeter sein, wenn ich mich nicht täusche. Also irgendwie alles über 15 ist Überdurchschnitt, alles unter 15 ist. Aber mit solchen Sachen befasse ich mich normalerweise nicht. Also ja, ihr könnt das Glück haben und jemand, der einfach generell groß gebaut ist, ist auch untenrum groß gebaut. Aber dass ihr sagt, keine Ahnung, das ist jetzt ein 1,78 großer Typ wie ich und der hat halt eine große Nase so wie ich, heißt das nicht, dass der auch gleichzeitig einen großen Penis in der Hose hat. Bin ich auch das wandelnde Beispiel dafür. Ich habe eine große Nase, ich habe eine große Stirn, aber ich habe kleine Füße. Entsprechend musste sich das wohl irgendwo in der Mitte einpendeln, dann bei der Penisgröße. Ich habe wirklich kleine Füße. Ich habe nur Schuhgröße 41, 42. Hier schreibt gerade jemand im Chat, Glück ist relativ. Und ich weiß genau, auf welches deiner Dates du anspielst. Oh, von wem kam jetzt wohl dieser Kommentar? Gut. Aber vom Johannes machen wir jetzt weiter mit euren Einsendungen. Und ich beginne mit einer Einsendung, die auf Instagram gekommen ist. Und hier steht dabei, die Quelle sei 50 Shades of Grey. Über diesen Film werde ich in diesem Podcast hier niemals sprechen. Weil dafür müsste ich mir ansehen oder die Bücher lesen. Und ich weigere mich, das meinem Verstand anzutun. Gut. Hier steht, wenn die Blase leicht gefüllt ist, hat die Frau intensivere Orgasmen. Ich wusste nicht, dass dieser Mythos tatsächlich kursiert, aber vermutlich wird er auch durch diesen Film und die Bücher an Verbreitung gewonnen haben. Ich kann euch sagen, aus persönlicher Erfahrung gilt hier die Antwort nein. Das ist einfach nicht so. Wenn eine Frau beim Sex eine volle Blase hat oder eine leicht gefüllte Blase, dann sorgt das in 95% der Fälle eher für ein sehr unangenehmes Unwohlsein und unangenehmes Gefühl und es sorgt für Schmerzen in erster Linie. Ganz viele Frauen, die noch Urin in der Blase haben, haben Schmerzen. Erst recht dann, wenn man mit den Fingerspitzen oder einem großen Johannes gegen besagte volle Blase trifft oder drückt. Das tut einfach weh, weil die Frau ja gleichzeitig versucht, sich da nicht in die Hose zu machen. Und quasi Druck, Gegendruck und dagegen ankämpfen, wie soll die da je mit dem Verstand abschalten können und auch wirklich einen Orgasmus erleben? Also volle Blase ist, kenne ich aus meinem Leben eher als Lustkiller. Nur die wenigsten Frauen empfinden das als angenehm und da rede ich wirklich von im einstelligen Prozentbereich. Mehr sind es definitiv nicht. Dann, es geht um den berühmten Ananassaft. Macht Ananassaft Sperma süß? Nein, nicht süß. Aber süßer, süßlich her? Also, ich selbst habe diesen Mythos vor Jahrzehnten, ja, ich bin schon ein alter Mann, ich habe den vor Jahrzehnten schon getestet und es funktioniert. Es gilt aber nicht per se nur für Ananassaft. Generell süße Säfte, Fruchtsäfte. Der Ananassaft gilt halt einfach als der effektivste, was die Übertragung des süßlichen Geschmacks angeht. Wie lang vorher, werden sich jetzt manche fragen. Also ich kann euch sagen, dass ich schon mal wirklich quasi auf der Fahrt hin zu einem Date im Auto so einen Liter Tetrapack Ananassaft geäxt habe und es hat zum Date dann funktioniert. Es funktioniert relativ kurzfristig, außer eure Ernährung besteht zum größten Teil aus sehr sauren, fettigen Sachen, aus sehr sauren Getränken, zum Beispiel Bier. Bier sorgt für einen sehr unangenehmen, eher bitteren Samengeschmack, also Spermageschmack. Bier ist da das definitive Gegenteil. Und wenn ihr den ganzen Tag, keine Ahnung, einen halben Kasten Bier getrunken habt, ja, so viel Ananassaft könnt ihr, glaube ich, gar nicht nachtrinken. Also die Ernährung und die Getränke, die man über den ganzen Tag konsumiert hat. Spargel steht hier im Chat. Ja, was für einen Effekt Spargel in wenigen Minuten auf eurer Pipi hat, das sollte euch auch sagen, wie schnell der Ananassaft da unten ist. Also ja, der Ananassaft-Mythos stimmt. Das Sperma schmeckt dadurch besser. Und es reicht, wenn ihr quasi am Tag, wo ihr Sex wollt oder Sex ha haben wollt oder einen Blowjob haben wollt, wenn ihr da einen Liter Ananassaft und nichts anderes, keine Bittergetränke zu euch nehmt, sonst nur Leitungswasser, ganz viel Leitungswasser, extra viel Leitungswasser. Warum? Weil dadurch das Sperma auch eine flüssigere Konsistenz hat und nicht so glibbrig weich ist. Das lässt sich dann auch leichter schlucken, ist angenehmer für die empfangene Person. Und darauf aufbauend kam die nächste Nachricht, gilt das auch für den Geschmack der Vulva? So, liebe Ladies da draußen, ich habe schon öfter mal die Nachricht bekommen, dass es Frauen gibt, die eine gewisse Unsicherheit mit ihrem eigenen Pussygeschmack verspüren. Die sagen, sie selber haben das schon mal gekostet, haben da schon mal den Finger reingesteckt und mal abgeleckt und das schmeckte so bitter, so salzig und so nach Moschus und was auch immer, hier bli bla blub, fügen sie irgendwelche Beschreibungen ein, die negativ sind. Es gibt erstaunlich viele Frauen, die diese Unsicherheit verspüren mit dem eigenen Pussygeschmack. Ich verrate euch jetzt was. Trinkt mal 2, 3, 4, 5 Liter Ananassaft, es wird sich nicht ändern. Warum? Weil die Vaginalflora nun mal einen sauren pH-Wert hat und den muss sie haben. Da unten muss sauer sein. Denn da eigentlich ist die Pussy, also die Vagina ist ja eigentlich ein für Sperma und Samenzellen tödlicher Ort aufgrund des pH-Werts. Das heißt, Sperma wird von der Vagina getötet in dem Moment, wo es drin ist. Weil es ist ein Fremdkörper, es ist ein Eindringling, muss eliminiert werden. Darum kommen ja Samenzellen in dieser Spermaflüssigkeit. Das ist so eine Art Schutzschild, Schutzfilm, der sie davor bewahren soll, von der Vaginalflora gleich wieder umgebracht zu werden. Aber dieser pH-Wert, der da unten herrscht, der ist zu eurem Wohl, zu eurer Gesundheit und zum Bekämpfen von diversen Infekten und sonst was. Ja, also der saure pH-Wert, der ist immer da und der muss auch immer da sein. Natürlich kann auch hier eine schlechte Ernährung oder auch eine vorhandene Entzündung dazu führen, dass sich der Geruch oder der Geschmack nochmals verändern in eine Richtung. Aber der Basisgeschmack, also der Urgeschmack eurer Vagina, eurer Vulva, ist neutral bis leicht säuerlich. Und dieses leicht säuerliche geht nicht weg. Riechen tut die nach gar nichts. Eine Pussy riecht nach nichts. Erst wenn eine Pussy geil wird, verströmt sie so gewisse Pheromone, Duftstoffe und man so, ja, das macht dann Männer geil. Hier steht auch im Chat, bitte nicht mit stark parfümierten Seifen waschen, das zerstört die Vaginalflora. Korrekt. Die Vaginalflora muss um jeden Preis erhalten bleiben, das ist eure Gesundheit, meine Lieben da draußen. Falls euch das noch nie jemand gesagt hat, jetzt hat es euch ein Typ aus Österreich gesagt. Eure Pussyflora, euer Vaginal-pH-Wert ist maßgeblich wichtig für eure Gesundheit. Also da bitte nichts dran rumändern. Hier steht auch im Chat, bei hormonellen Veränderungen riecht die Pussy schon auch. Ja, zählt auch dazu. Verzeihung, dass ich die hormonelle Veränderung nicht erwähnt habe. Also Ernährung, diverse Infekte, hormonelle Veränderungen. Es verändern sich Gerüche, ja. Aber sie sollte niemals irgendwie, ihr kennt sicher den Mythos des nach Fisch riechens. Das ist ein Mythos. Den möchte ich jetzt gleich mit im Anschluss nehmen, weil wir gerade schon beim Thema sind. Der Mythos, eine ungepflegte Pussy riecht nach Fisch. Nein. Selbst eine ungepflegte Pussy kann maximal nach Schweiß riechen. Oder so ein bisschen nach Hahn, nach Moschus, falls sich der... Stopp, ich sehe schon das Wackeln da. Nein, eine Pussy riecht nicht nach Fisch. Es ist der Penis. Ein ungepflegter Penis kann hinter der Vorhaut einen fischigen, fauligen Geruch entwickeln. Das berühmte Smegma, das kennt ihr vielleicht. Aber der Penis, wenn der nicht gut gepflegt ist, hinter der Vorhaut, der entwickelt einen fischigen Geruch. Hört dafür gerne rein in den Ach-Komm-Podcast bei Ann-Marleen Henning. Die hat auch erst vor kurzem diese Podcast, und hier steht im Chat, bei Infektionen Fishing. Ja, bei Infektionen. Ich rede hier gerade von Pflege, meine Lieben. Wir reden von Körperhygiene. Infektionen hatte ich vorhin erwähnt. Bei Infektionen, falscher Ernährung und hormoneller Umstellung entwickelt die Pussy Geruch. Bei Infektionen riecht sie allerdings nicht nach Fisch, sondern bei Infektionen riecht sie halt einfach, das hat nichts Fischiges. Hingegen ein schlecht gewaschener, und wir reden jetzt nicht von Infektionen, ein schlecht gewaschener Penis riecht hinter der Vorhaut nach Fisch. Hier kommen jetzt laufend Kommentare. Meine lieben Damen, ihr habt vorhin genickt bei dem Thema, dass ihr, wo es darum ging, ein unangenehmes Verhältnis zum eigenen Geschmack und Geruch zu haben. Und vor allem die Person, die da gerade schreibt, dass es unangenehm, dass es fischig riechen kann. Ich weiß, wie du riechst. Und du riechst gut. Jede Infektion riecht anders, steht hier. Ja, und das kommt gerade von meiner lieben Frau, die ist Krankenschwester. Jede Infektion riecht anders. Punkt. Nur dieser berühmte unhygienische Fischgeruch, wo es heißt, ja, wenn die sich nicht gewaschen hat, riecht die nach Fisch, das ist Bullshit. Wenn eine Frau sich nicht gewaschen hat, kann sie maximal nach Pipi riechen, das ist schon alles. Wenn ein Mann sich allerdings hinter der Vorhaut nicht ordentlich gewaschen hat, da bildet sich so eine Mixtur aus Urin, Schweiß und eben diesem Hintervorhautbereich, das fängt schnell mal zu fischeln an. Wie gesagt, hört dafür in den Ach-Komm-Podcast von Ann-Marlene Henning und Caroline Burchardt. Die hatten das Thema gerade erst, ich glaube, vor 2-3 Episoden. Da ging es genau darum. Und auch die haben ganz klar festgestellt, es ist nicht die Pussy, sondern der Penis, der fischelt. Ja, natürlich haben, hier steht im Chat, da haben Männer ja schön projiziert. Natürlich haben Männer projiziert. Der packt seinen Lörres aus, da riecht plötzlich das ganze Zimmer wie eine Fischfabrik. Und wer ist schuld? Natürlich die Frau. Ja, das kann euch jetzt aber nicht wundern. Nee, das kann euch jetzt aber nicht wundern, dass da Männer projiziert haben. Na gut, wir kommen weiter in mit euren Einsendungen. Aber ja, der Mythos der nach Fisch riechenden Vagina. Sehr, sehr, sehr klasse. Okay, mit dem Thema warte ich noch, weil das wird groß. Ah ja, Sex ohne Liebe geht nicht. Dieser Mythos kam rein, dazu hört bei mir im Podcast, keine Ahnung, wie viele ich weiß nicht, wie viele Folgen ich habe, wo ich über dieses Thema spreche und auch auf Instagram, wie viele Beiträge ich dazu habe. Ich glaube, die Folge, die ich meine, heißt Liebe schuldet niemandem Sex. So heißt die Folge. Hört da rein, da sage ich ganz klar, das ist nicht nur ein Bullshit-Mythos, sondern auch ein Mythos, der gefährliche Erpressungsmöglichkeiten verbreitet. Also bitte diesen Mythos aus allen Gehirnen dieser Welt einfach löschen. Hier steht gerade im Chat, war kein guter Zeitpunkt, jetzt zu Abend zu essen. Ich würde ja sagen, es tut mir leid, aber ich konnte dir jetzt nicht quasi sagen, hör auf zu essen. Gut. Nächster Mythos. Wenn man hart im Nehmen hat, dann hat man Eier in der Hose. Ja, wenn man hart im Nehmen ist, dann hat man Eier in der Hose. Und Männer haben die Eier in der Hose. Naja, streng genommen, wenn man jetzt wirklich wenn wir jetzt auf das Vokabular eingehen, sind es Hoden und nicht Eier, wohingegen Frauen tatsächlich Eier produzieren, also Eizellen. Und liebe Männer da draußen, ein jeder von uns hat schon mal eine in die Eier bekommen, also einen Tritt oder einen Ball oder einen Stock oder irgendeinen Schlag in die Weichteile bekommen. Und ihr werdet mir alle zustimmen, wenn ich sage, dass das die empfindlichsten Dinger sind, die auf Gottes Planeten je erfunden wurden. So zerbrechlich und so schmerzhaft leidend wie unsere Klöten ist nichts. Zu behaupten, dass unsere Eier für irgendeine Form von Härte stehen, ist also sehr weit hergeholt. Denn nirgends kann man einen Mann so schnell deaktivieren wie an seinen Eier. Das kam zweimal. Der nächste Mythos kam zweimal und er kam in zwei verschiedenen Versionen. Einmal stand, nur Frauen können einen Orgasmus vortäuschen. Hier steht, Männer können keine Orgasmen vortäuschen. Na gut, meine Lieben. Es gibt hier jetzt zwei entscheidende Faktoren. Ich als Mann sage euch, ich kann euch einen Orgasmus rein vom Feeling her vortäuschen. Rein von den Geräuschen, die ich mache, von den Körperbewegungen, von dem, was ihr von mir wahrnehmt. Ich könnte hier jetzt instant in dieses Mikrofon einen Orgasmus vortäuschen. Nein, das tun wir jetzt nicht. Ich sehe eure grinsenden Gesichter. Aber es lässt sich nun mal beim Mann der Orgasmus, der klassische Ejakulationsorgasmus, nun mal am Ejakulat feststellen. Wenn kein Ejakulat da ist, dann hatte er auch keinen ejakulierenden Orgasmus. Und ja, im Tantra gibt es die Orgasmen ohne Ejakulation. Es gibt orgasmische Erlebnisse, die überhaupt nichts mit dem konventionellen Orgasmus zu tun haben. Und all das fällt eigentlich unter die Kategorie des sexuellen Höhepunkts. Den sexuellen Höhepunkt kann man also erfahren, ohne zu ejakulieren. Aber jetzt mal ganz ehrlich, Hand aufs Herz, alle Zuhörerinnen, Zuhörer, Zuhörer da draußen. Wie viele von euch glauben, dass das jedermann drauf hat? Ein orgasmisches Erlebnis zu haben oder ein Höhepunkterlebnis beim Sex ohne zu ejakulieren? Wie viele Männer sind durch untergekommen, die das vermutlich drauf haben? Ja. Also ich sage euch, ein Mann kann so tun, als wäre er ejakuliert. Dann gilt es aber ganz schnell, das Kondom abzuziehen, wegzuschmeißen, so dass sie ja nicht einen Blick reinwerfen kann. Dann hat er euch eins an Orgasmus vorgetäuscht. Und ja, rein von der Geräuschkulisse der Körpersprache kann auch ein Mann das vortäuschen. Aber für den großen Teil der Männer da draußen gilt halt die Ejakulation als der Orgasmus. Also geht das immer Hand in Hand, Ejakulation und geistiger Orgasmus. Von daher ist es anhand vom Ejakulat nachweisbar, ob er gefaked ist oder nicht. Und da wird das Faken dann schon schwer, wenn man nicht schnell oder geschickt genug ist. Nächster Mythos kam auch in mehreren Variationen. Eine Frau braucht, Schrägstrich will, beim Sex unbedingt einen Höhepunkt. Also nicht unbedingt einen Höhepunkt. Also, der Mythos lautet, Frauen wollen gar nicht zum Orgasmus kommen oder brauchen nicht zum Orgasmus kommen. Es gibt zwei unterschiedliche Mythen hier. Frauen wollen nicht zum Orgasmus kommen, ist leider nicht mal ein Mythos, sondern ein sehr weit traurigerweise verbreiteter Zustand. Anders kann ich es nicht nennen. Es ist ein Zustand, wo sich Frauen der Tatsache ergeben haben, zu sagen, ja, ich bin halt kompliziert, ich komme halt so schwer, also komme ich gar nicht. Und es gibt sehr viele Frauen da draußen, die aufgrund von schlechter Sexqualität sich selbst die Schuld geben, dass sie nie zum Orgasmus kommen und dann halt sagen, na gut, ich brauche es auch nicht. Ich brauche keine Orgasmen. Ich habe halt Sex, ich bin halt kompliziert, bei mir geht das so schwer, also brauche ich es auch nicht. Mir, höre dafür die Folge, mir bringt es am meisten, wenn er kommt. Weil das sind dann die Frauen, die sich nur noch auf den Mann oder auf die Männer fokussieren, weil bei ihnen selbst funktioniert es ja nicht. Und somit haben sie das abgehakt als, ich brauche keinen Orgasmus. Beziehungsweise, ich will keinen Orgasmus. Es gibt aber einen zweiten Mythos, der verbreitet wird von so Alpha-Männer, Coaches, Pennern, toxischen Wichsern da draußen, wo es heißt, nachdem für das Zeugen eines Kindes ja auch nur die Ejakulation notwendig ist und nicht der weibliche Orgasmus, sei beim Sex der weibliche Orgasmus generell nicht relevant. Dieser Mythos kursiert auch da draußen. Und dazu kann ich einfach nur sagen, das ist Nonsens. Das ist absoluter Nonsens. Jeder Mensch mit biologisch korrekt funktionierenden Geschlechtsteilen, ja, ist in der Lage, auch einen Orgasmus zu erleben. Das geht. Sofern du nicht an irgendeinem medizinischen Faktor leidest, der dir tatsächlich biologisch es unmöglich macht, zum Orgasmus zu kommen, bist du auch in der Lage dazu. Punkt. Ja, hier steht jetzt im Chat, ist natürlich einfach, das sozusagen, wenn man eine Frau nicht zum Kommen bringen kann, Misogynie vom Feinsten, uns den Orgasmus absprechen zu wollen. Ja, weil wenn die Typen euch nicht zum Kommen bringen können, dann finden sie eine Erklärung, wieso ihr gar nicht kommen braucht, oder? Nächster Mythos, und den möchte ich ein bisschen erweitern. Krankheiten können nur beim Geschlechtsverkehr übertragen werden. Dieser Mythos ist Bullshit. Absoluter Bullshit. Sexuell übertragbare Krankheiten heißen zwar sexuell übertragbare Krankheiten, aber sie sind auch bei Oralsex übertragbar, sie sind über die Hände, über die Finger übertragbar, beim Küssen übertragbar, über den Hautkontakt. Und genau da möchte ich jetzt den Mythos erweitern, und zwar um einen anderen Mythos. Das Kondom schützt uns vor allen Geschlechtskrankheiten. Nein, tut es nicht. Das Kondom schützt uns vor Schwangerschaften zu 98% und vor den Big Busty, also vor den großen bösen Krankheiten. Also HIV und AIDS, Gonorrhoe, Syphilis, die wirklich extra fiesen Krankheiten, die hält das Kondom fern. Zu einem guten Teil hält es auch HPV-Viren, also die krebserregenden Human-Papilloma-Viren heißen die ja. Die hält es zu einem sehr großen Teil fern, aber auch die kann man beim Küssen, beim Oralsex übertragen, weil die sind einfach irgendwann im Körper drin. Und wenn du die einmal drin hast, wirst du die Scheiße fast nicht mehr los. Und die Human-Papilloma-Viren, für die schützt euch das Kondom auch nur zu einem gewissen Teil. So Dinge wie zum Beispiel Genitalherpes, wie heißt er dann? Herpes simplex genitalis, glaube ich, heißt er. Ich, keine Ahnung. Vor dem schützt euch das Kondom auch nur bedingt. Nur bedingt. Denn wenn die Herpesbläschen an einer Stelle sind, die von dem Kondom nicht verdeckt wird, was in 99% der Fälle auch der Fall ist, weil die wuchern ja nicht an eurem Pimmel vorne dran, sondern wenn dann auf dem Hügel oder irgendwo daneben oder eben bei der Frau auch auf dem Venushügel oder auf der Innenseite der Schenkel, auf den so quasi zwischen Schenkel und Lippen und auch am Hintern und überall und so weiter. Das wuchert ja überall. Und wenn die Bläschen irgendwo sind, braucht es nur wieder zu Hautkontakt kommen, ihr bekommt das Zeug rüber, vielleicht habt ihr da gerade selber einen Kratzer irgendwo an einer Stelle oder es gibt Schleimhautkontakt und schon habt ihr die Scheiße am Hals. Also das Kondom schützt euch auch davor nicht. Was euch vor Krankheiten schützt, wäre ein offenes Gespräch mit euren Partnern. Fühlst du dich gesund? Sollten wir vielleicht unser Date verschieben? Denn, wobei ich sagen muss, Herpes ist so eine Sache, dass die es wissen, dass sie es haben, die kennen auch die Signale des Ausbruchs und wenn es mal wieder kommt, die Ausbrüche werden ja im Verlauf des Lebens weniger und weniger und vor allem zum Glück auch sanfter. Der Erstausbruch ist immer die Hölle. Bei Genitalherpes, da geht man beim allerersten Ausbruch wirklich durch die Hölle und es wird dann mit jedem weiteren kommenden Ausbruch des Lebens wird's weniger und erträglicher und sie werden auch seltener. Aber wenn sie da sind, dann im Regelfall weiß es die Person dann und kann sagen, hey, die nächsten 4 Wochen keine Dates, weil ich bin außer Gefecht. Aber das wäre ein gutes, offenes Gespräch, über das man auch nicht urteilen sollte. Was leider auch passiert ist, dass dann einfach der Kontakt gänzlich abgebrochen wird. So Leute, Herpesvirus, ihr habt ihn vermutlich in euch und wisst das nicht mal. Also da jetzt jemanden zu verurteilen und dann zu ghosten, nur weil die Person Gott sei Dank ehrlich genug war, euch das auch zu sagen, das ist Dick Move par excellence. Also fickt euch, wenn ihr das gemacht habt. Sorry. Auch ich meine das jetzt gar nicht böse, sondern das war ein Dick Move. Das hättet ihr auf keinen Fall machen sollen. Und Geschlechtskrankheiten, es gibt natürlich jenen stillen Geschlechtskrankheiten, von denen keiner was weiß. Und da gibt es zum Glück immer das gute alte Kondom. Und wenn ein Typ sagt, er spürt nichts mit dem Gummi, das ist auch Bullshit. Das ist nicht mal ein Mythos, das ist einfach eine Lüge. Er spürt nichts mit dem Gummi, ist kein Mythos, ist einfach eine Lüge. Oder mein Lieblingsmythos, beziehungsweise meine Lieblingslüge ist ja, der Gummi ist mir zu klein. Ich habe bei der Deutschlandtour in Balingen eines meiner Kondome vernichtet, um den anwesenden Damen zu zeigen, dass ich dieses Ding über mein Bein ziehen kann. Von den Zehen bis zum Knie. Ja? Wenn also euer Date, euer One-Night-Stand, euer zukünftiger nicht einen Schwanz hat, der größer ist als mein Bein, bis zum Knie, ja, dann passt das Kondom auch. Definitiv, ohne zu reißen. Das passt. Ja. Also das ist auch kein Mythos, das ist auch eine fucking Lüge. Mehr ist es nicht. Nächstes Ding. Wobei, das kann man auch in zwei Versionen. Einmal, Frauen haben weniger gerne Sex als Männer. Also Männer wollen lieber und mehr Sex. Und das kam auch in einer anderen Variation. Junge Menschen wollen mehr Sex als alte Menschen. Möchte ich beides jetzt gleich mal als falsch deklarieren. Ganz einfach falsch. Frauen wollen nicht mehr weniger Sex als Männer. Männer wollen nur mehr schnellen, hohlen, sinnlosen Sex als Frauen. Eine Frau will definitiv mindestens genauso oft, wenn nicht sogar öfter am Tag
Sex wie ein Mann. Aber die will halt dann Sex, der sich auch lohnt. Kommen wir dann noch bei einem anderen Mythos dazu. Eine Frau will Sex erleben. Die will das mit dem ganzen Körper erfahren. Selbst wenn es ein Quickie ist, den will sie in Mark und Bein spüren. Sie will diese Lust, diesen Hunger, diese Gier spüren und noch Stunden später das Gefühl haben von Händen, die sie gepackt haben, von Fingern, die sich irgendwo reingegraben haben, von diesem pulsierenden Mann, der da in ihr war. Aber Männer wollen halt, wenn die Sex wollen, wollen die berühmte Nähmaschine machen. Rein mit dem Faden oder der Nadel und dann brrrt, wir sind fertig, dankeschön. Also nee, Frauen wollen definitiv nicht weniger Sex als Männer. Sie wollen genauso viel, wenn nicht sogar mehr Sex als Männer, wenn es denn guter Sex ist. Ich sage euch, wenn eine Frau einen Partner oder ein Fuckbuddy oder einfach nur einen geilen Nachbarn hat, der es drauf hat, dann wird die weniger Zeit in der eigenen Wohnung verbringen als beim Nachbarn. Weil wenn es wirklich passt, dann kommt die da gerne öfter drauf zurück. Und die Sache, dass junge Menschen gerne mehr Sex haben als ältere, das ist erst recht Bullshit, denn aus meiner Lebenserfahrung kann ich euch sagen, je älter die Menschen werden, umso freier werden sie auch mit ihrer Sexualität und damit sie zu kommunizieren. Ja. Hier steht im Chat, für Männer ist stumpfer Sex auch nicht so geil. Es gibt Gott sei Dank mehr und mehr Männer, die gerne Sex erleben und es sich auch wirklich auf der Zunge zergehen lassen, im wahrsten Sinne des Wortes. Leider ist die breite Masse oft auf der anderen Seite. Und hier steht noch im Chat, die mentalen Ressourcen bei Frauen sollten auf... Ja, das ist ein Faktor, den darf man hier nicht außer Acht lassen. Ich glaube, man kann ganz, ganz ehrlich sagen, bei einer Frau scheitert es weniger an der körperlichen Lust auf Sex, als daran, hat sie auch gerade den Kopf dafür oder sind da gerade 4000 Sachen gleichzeitig, die den Kopf beschäftigen. Weil wir wisst, ich hatte das auf Instagram mal gesagt, der dritte Faktor im Bett, man ist nie zu zweit, man ist immer zu dritt, man ist Partner A, Partner B und dann die Mental Load von einem der beiden. Also der geistige Ballast, die Kopfbelastung von Frauen, die spielt hier auch eine große Rolle. Aber das heißt nicht, dass die Frau weniger Sex will. Sie hat nur gerade die Kapazitäten nicht dazu, seinem Gerammel sich hinzugeben, wenn ihr Kopf eigentlich gerade komplett raucht. Schafft man es allerdings, diesen Kopf zu deaktivieren und diese 1000 Gedanken da irgendwie raus zu würgen, prügeln, fesseln, Haare ziehen, nur so ein paar Faktoren. Ja, dann kann man auch an einem vollen Kopf vorbei. Man muss halt wissen, wie man diesen Kopf abschaltet. Chatnachricht. Spannenderweise liebe ich Sex am meisten, wenn mein Kopf voll ist. Das predige ich immer wieder. Bei einem vollen Kopf Sex zum Leeren des Kopfes. Aber nicht jede Frau kann das. Nicht jede Frau kann das wirklich, Sex auch aktiv zu nutzen, um den Kopf zu leeren, weil oftmals selbiger Kopf ein bisschen zu stur ist. Und dann kommt es zu einem Krieg zwischen Frau und Kopf. Und die Pussy ist irgendwo dazwischen und denkt sich, wie zur Hölle bin ich hier gelandet? Das kann man lernen. Ja, bin ich ganz bei dir. Das kann man lernen. Man muss halt willens sein, das zu lernen. Und das geht halt auch nicht von heute auf morgen. Aber ja, ich gebe dir recht, das kann man lernen. Weiter geht's mit euren Einsendungen. Oh, das fand ich cool, weil da musste ich sogar nachfragen, was genau gemeint ist. Und der Mythos lautet, es ist nur dann Sex, wenn auch Penetration dabei war. Sprich, da geht es um so Sachen, wenn es heißt, ja, wir haben gar nicht Sex gehabt, wir haben nur rumgemacht, bisschen gevögelt, bisschen mit dem Mund, bisschen mit dem Finger. Leute, nein, das alles ist Sex. Sex beginnt beim Knutschen mit Leidenschaft und allem drum dran. Also Sex beginnt eigentlich schon im Gespräch, für mich. Was nicht heißt, dass jedes Gespräch automatisch Sex und somit Fremdgehen oder sonst was ist, aber guter Sex beginnt schon beim Gespräch. Und wenn jemand sagt, wir haben nur gefummelt und ein bisschen mit dem Mund, Leute, die Definition Oralsex hat es schon im Namen, möchte ich nur sagen. Also auch dieser Mythos definitiv fake, also falsch, nee, Fehlinformation. Fake News, um es mit den Worten des orangen Präsidenten zu sagen. Ich hebe mir noch immer ein Thema auf für Schluss, weil das kam so oft. Ich bin jetzt über einige Nachrichten drüber. Ich gehe jetzt mal eine ganz lange Nachricht durch von meiner lieben Frau, die mir heute aus der Arbeit eine Liste hat zukommen lassen. Diese Liste stammt, und ich will so ehrlich sein, aus dem Magazin Brigitte. Die Liste der Sexmythen aus Brigitte, die will ich jetzt auch noch durchnehmen, bevor ich zu eurem größten Thema komme bei allen Einsendungen. Mythos 1 aus der Brigitte. Ein Stehvermögen von 30 Minuten ist normal. Also jetzt Erektionsstehvermögen nehme ich mal an. Puh, das ist jetzt schwierig. Ich glaube, ich habe vorhin schon hier im Podcast-Klang gesagt, ich glaube, dass ich der falsche Mensch bin, um das zu beantworten. Weil für mich ist 30 Minuten wirklich ganz normal und eigentlich auch länger. Also ich kann ohne weiteres viel länger stehen, ohne je irgendwelche Mittel genommen zu haben. Ich wäre neugierig, ich würde gerne mal Viagra probieren. Einfach nur, um es zu probieren. Nur jedes Mal, wenn ich das vorschlage, dann flieht meine Frau und sagt, nee, das macht sie nicht mit. Das macht sie nicht mit. Aber ich würde es mal probieren, einfach um zu sehen, was das mit mir macht und auch wie sich das anfühlt insgesamt. Hier steht im Podcast klar, ich würde mich sonst freiwillig melden. Jo, mach dir dafür gerne ein Date aus. Kommt gerade von meiner Frau. Ich glaube, für Viagra sollte ich mir mehrere Dates ausmachen. Ich glaube, da brauchen wir. Ich glaube, da brauche ich dann meine letzte Fantasie auf meiner Sex-Bucket-List. Da brauche ich dann mehrere Freiwillige. Aber ja, Stehvermögen von 30 Minuten ist normal. Gefühlsmäßig sagt mir mein Bauchgefühl ja. Aber ich kann es nicht beurteilen, da erektile Dysfunktion ja sehr viel weiter verbreitet ist, als man glaubt. Und da zu sagen, 30 Minuten ist normal, wäre dreist. Und das möchte ich jetzt nicht. Also ich möchte jetzt nicht sagen, es ist normal. Für mich, aus meiner Lebenserfahrung mit meinem Penis, ist es das. Aber ich denke mal, dass da ganz viele Männer da draußen widersprechen werden. Vielleicht werden mir auch einige zustimmen. Aber da möchte ich mich zu diesem Mythos jetzt nicht per se äußern. Apropos erektile Dysfunktion. Wusstet ihr, dass es auch erektile Dysfunktion ist, wenn ein Mann nicht ejakulieren kann, wenn er nicht zum Orgasmus kommen kann? Medizinisch betrachtet fällt das unter Erektionsstörung. Es fällt unter dieselbe Kategorie. Wir haben Chatnachrichten. Kurze Frage dazu. Moment, zwei verschiedene Fragen. Erste Frage, ja, aber bleibt der 30 Minuten durchgehend konstant gleich hart? Schatz, ja, du weißt das. Fragt die mich das? Und dann beim nächsten Mal wieder beschweren, wenn es zu lang dauert. Ich bekomme Beschwerden von meiner Frau, wenn es zu lang dauert. Nächste Frage. Ich habe von vielen Jüngeren gehört, dass die relativ schnell kommen. Kann man das lernen? Gute Frage. Ich bin das schon oft gefragt worden. Kann man das lernen, so lange standhaft zu sein wie du? Die kurze Antwort ist ja, man kann. Es gibt tatsächlich auch tantrische Techniken. Es gibt im Tantra einige Techniken, die sich genau damit befassen, die Ejakulation und den Orgasmus des Mannes zurückhalten zu lernen. Witzige Geschichte, ein Tantra-Lehrer, den ich mal nur in einem Video gesehen habe, also ich kenne ihn nicht persönlich, ich kenne nur seinen Unterricht per Video, der erzählte, um zu erlernen, länger durchzuhalten, hat er jedes Mal, wenn er gemerkt hat, er steht kurz vorm Orgasmus, ist er gegangen und hat einen Kopfstand gemacht. Er hat einen Kopfstand gemacht, um den Energiefluss seiner sexuellen Energie umzukehren und von seinem Intimbereich zurück in seinen Kopf zu bringen. Und das hat er vor jedem Orgasmus, jedes Mal, wenn er gemerkt hat, ihm kommt's, er ist kurz davor, hat er aufgehört und Kopfstand gemacht. Er sagte, seine Freundin hat ihn die ersten paar Mal noch komisch angeguckt, er hat ihr dann erklärt, warum er das macht. Und dann hat er das so lange praktiziert, bis irgendwann mal seine Ausdauer von alleine sich verlängert hat. Ob das bei euch funktioniert, ob ihr überhaupt einen Kopfstand hinbekommt, wie lustig das aussieht, wenn ein Mann mit Erektionen einen Kopfstand macht, all das sind Faktoren, die ich euch überlasse. Wie ich mir das beigebracht habe, Ich habe ja damit angefangen, damals, als ich eben 15, 16 war und mir dieses junge Mädel damals ins Gesicht gesagt hat, dass der Sex mit mir so langweilig ist. Da habe ich angefangen, auch die Ausdauer von mir zu verlängern. Wie ich das gemacht habe, kann ich euch nicht mehr sagen, weil ich mich echt nicht mehr erinnere. Da war ganz viel auch Masturbieren dabei. Da war ganz viel Befassen auch mit diesem Gefühl dabei, dieses kurz davor Seins. Das Lenken dieses Gefühls, auch während dem Sex, und es war verdammt viel Sex dabei. Die Erfahrung hat mich dahin gebracht, wo ich heute bin. Also ich kann es euch nicht mehr sagen, aber ja, es ist erlernbar, länger durchzuhalten. Also an deine jüngeren Lover, denen kannst du sagen, ja, man kann es lernen, aber es braucht Zeit, bewusstes sich damit befassen und ja, auch ein generell bewusstes sich mit Sexualität befassen. Kannst du deinem nächsten Toyboy dann genauso erklären. Darfst halt nicht solche Fragen stellen, wenn ich die Begriffe da nicht aufgreifen darf. Nächstes. Es geht weiter mit den Brigitte-Mythen. Beschnittene Männer halten länger durch. Ähnliches Thema, aber hier kann ich aus eigener Erfahrung sagen, ich bin beschnitten. Ich stamme ja aus einer muslimisch gläubigen Familie und ich wurde als Kleinkind, als Säugling wurde ich beschnitten. Und dieser Mythos fußt, also der basiert auf einer sehr wahren Tatsache, nämlich, dass ein beschnittener Penis durch den Kontakt mit Unterwäsche, mit Jeans, mit kurzen Hosen, Badehosen und so weiter, also mit jeder Form von Stoff in der Hose konstant, permanent einer gewissen Reibung und einem gewissen Reiz ausgesetzt ist. Folglich ist die Eichel eines beschnittenen Penis ein bisschen desensibilisiert für gewisse Reize. Was nicht heißt, dass sie komplett desensibilisiert ist. Ihr könnt auch mit einem beschnittenen Mann Sex haben, der ist nach 15 Sekunden fertig. Ja. Dasselbe gilt für einen unbeschnittenen Mann, der kann euch stundenlang durchvögeln und ihr schnauft schon und wisst gar nicht mehr, wo oben und wo unten ist. Aber wenn wir jetzt rein die prozentuelle Verteilung und rein diese wirklich realen Fakten betrachten, dann lässt sich sagen, dass beschnittene Penisse einfach eine gewisse Desensibilisierung erleben, die dann dazu führen kann, dass besagter Mann auch ein bisschen länger durchhält. Nur, ob der jetzt statt einer Sekunde 15 durchhält oder statt einer Minute 4 Stunden durchhält, das ist wiederum von Person zu Person unterschiedlich. Aber wie gesagt, ich bin beschnitten und kann sagen, ich kann lang. Punkt. Ob das mit der Beschneidung per se zu tun hat, ist bei meinem Lebensstil fraglich. Hier steht im Chat, es wäre schön, wenn ich nur einen Toyboy hätte. Wie viele Toyboys sind's denn? 3, 4? Du hast geschrieben, es wäre schön, wenn ich nur einen Toyboy hätte. Grammatik, meine Liebe, Grammatik. Da müsstest du schreiben, es wäre schön, wenn ich wenigstens einen Toyboy hätte. Wenn ich nur einen Toyboy hätte, das, sorry, aber liebe Leute da draußen, wie habt ihr das verstanden? Ja, natürlich bin ich ein Schlaumeier. Du bist jetzt so lange im Podcast klar und dir ist noch nicht aufgefallen, dass ich hier schlaumeiere. Gut, weiter geht's. Das erste Mal muss unvergesslich sein. Zum ersten Mal habe ich hier bereits 2 Podcast-Folgen gemacht. In diesen Podcast-Folgen rede ich aber in erster Linie über diesen Mythos, dass das erste Mal wehtun muss. Was schon mal Bullshit ist. Nein, das erste Mal muss nicht wehtun. Aber tut mir leid, auch diesen Mythos hier jetzt zu zerstören. Das erste Mal muss nicht unvergesslich sein. Das erste Mal kann auch einfach nur das erste Mal gewesen sein. Punkt. Kurz und knackig. Da kann man nichts dran groß reden. Es muss nicht unvergesslich sein und es muss auch nicht die eine einzig wahre große Liebe gewesen sein. Das erste Mal kann auch sehr minutiös geplant worden sein und mit einem sehr klaren Ziel im Auge. Du bist es, du machst es, vielen Dank. Beim Rausgehen liegt neben der Tür noch eine Tafel Schokolade. Gut. Nächster. Ein guter Lover kann mehrmals nacheinander. Nein. Ganz klares Nein. Es gibt Männer, die können tatsächlich mehrmals hintereinander ejakulieren, mehrmals hintereinander einen Orgasmus erleben und halten das auch aus. Aber ich sage euch, als jemand, der mit Sex arbeitet, direkt nach einer Ejakulation brauche ich 2 Minuten, wo sich mal kurz der Reiz aus meinem Penis verflüchtigt. Weil wenn ich da direkt auf den Reiz weitermache, holy shit, das ist die Hölle, das ist anstrengend. Und mehr als 2 Mal mich zum Kommen zu bringen im Verlauf einer Nacht, Hut ab. Hier, Chat-Nachricht zum letzten Thema des unvergesslichen ersten Mals. Oder es bleibt einfach unvergesslich scheiße. Ja, die Version gibt's auch. Es kann auch einfach unvergesslich scheiße sein und unvergesslich scheiße bleiben. Traurig, aber wahr. Gut. Aber nochmal, ein guter Lover kann mehrmals nach... Nein, ich wage zu behaupten, ich bin jetzt kein Durchschnittsliebhaber, aber gleich mehrmals dran. Wie gesagt, 2 Mal im Verlauf einer ganzen Nacht ist schon viel bei mir. Ein 3. Mal ist so selten vorgekommen, das könnte ich an einer Hand abzählen. Weiter geht's. Zu viel Sex leiert die Vagina aus. Das mögen wir, gell? Den Mythos, den haben wir gern. Zu viel Sex leiert, vor allem, es heißt ja immer, zu viel Sex mit verschiedenen Männern leiert die Vagina aus. Wenn man ganz viel Sex mit demselben Mann hat, nee, dann passiert gar nichts. Da passiert gar nichts. Aber nur wenn man mit vielen verschiedenen Männern Sex hat, dann leiert die aus. Oder nach einer Schwangerschaft ist da unten alles ausgeleiert. Ja. Die Mythen über die ausgeleierte Vagina. Ich frag mich ja, wieso es... Ja, danke, hier steht's jetzt im Chat, steht's jetzt. In Wirklichkeit schrumpft der Penis. Nee, ja, wieso ist der Mythos nicht andersrum? Wieso ist es nicht so wie bei einem Bleistift im Bleistiftanspitzer? Je öfter du den reinsteckst, umso kleiner wird das Ding. Ja? Der Bleistiftanspitzer, der bleibt immer gleich groß. Nee, also das ist der Bullshit-Mythos aller Bullshit-Mythen. Also wenn jeden Bulle was geschissen hat, dann hat das der Bulle geschissen. Das ist, nee. Die Enge oder das Empfinden der Vaginalmuskulatur hängt schlicht und ergreifend mit einem einzigen Faktor ab. Der Vaginalmuskulatur selbst. Ja, und die kann man trainieren wie jeden anderen Muskel. Da gibt's tolle Sachen, die man da machen kann. Ihr könnt euch ein Yoni-Ei besorgen oder so ein Yoni-Ei-Set. Schaut dazu bei Treat Your Soul vorbei. Die haben Yoni-Eier. Da gilt, glaube ich, immer noch mein Gutscheincode. Den findet ihr in der Podcast-Folge zu Treat Your Soul. Besorgt euch sowas. Oder macht selber Beckenbodenübungen. Gibt's ja zahlreiche, die man im Internet recherchieren kann. Und meine Frau hat mir gezeigt, es gibt ein Spielzeug, das man mit dem Smartphone verbinden kann und mit der Beckenbodenmuskulatur dann Spiele spielen kann. Quasi, wenn ihr zusammenzwickt, dann passiert in dem Spiel was, weil das Gerät halt wie so ein Joystick, also das ist dann wirklich ein Joystick, das steckt man halt rein und mit der Beckenbodenmuskulatur spielt man dann. Ich finde das geil. Das Ding heißt Perifit. Ja, mega. Also wenn ihr eure Beckenbodenmuskulatur stärken wollt, das muss nicht zwingend wegen einer Schwangerschaft sein. Das könnt ihr auch einfach so machen, weil ihr sagt, ihr wollt euch mit eurer Beckenbodenmuskulatur beschäftigen. Und das ist gut, das ist gesund. Sich mit der eigenen Beckenbodenmuskulatur zu befassen, ist super. Auch ich mache das als Mann. Ich beschäftige mich beim Autofahren ganz häufig mit meiner Beckenbodenmuskulatur. Da sitze ich halt beim Auto, fahre, höre Podcasts und mache nebenbei meine kleinen Übungen. Ja, das ist gut und gesund. Sollten alle da draußen immer wieder mal praktizieren. Nächster Punkt. Enthaltsamkeit steigert die Lust. Das ist jetzt schwierig. Das ist schwierig. Das würde ich sagen, dieser Mythos ist ein personenabhängiges Faktum. Das kommt drauf an, wer man ist. Ich kenne Fälle, da steigert sexuelle Enthaltsamkeit eher den Frust. Ich kann auch wochenlang ohne Sex, aber ganz ehrlich, mir wäre lieber wochenlang Sex. Ganz einfach. Ob ich dann mehr Lust habe nach wochenlang keinen Sex, als wie wenn ich wochenlang Sex habe? Nein. Ich habe immer gleich Lust auf Sex. Hier kommt eine sehr berechtigte Chat-Nachricht. Ich habe eher den Eindruck, dass die Lust dann ganz verschwindet. Ja, das Gefühl habe ich auch, dass bei den meisten Menschen, je länger man Sex aufs Abstellgleis stellt und sich nicht darum annimmt, sich nicht der eigenen Lust widmet, umso mehr rückt es in so eine dunkle Ecke des Gehirns. Und da in dieser dunklen Ecke verkümmert es dann leider. Also ja, ich bin dieser Meinung. Aber in diesem Fall, kein Fakt, Meinung. Ich bin dieser Meinung, dass Enthaltsamkeit, Sexualität eher ins falsche Eck rückt und sie dann bedeutungslos und nichtig wird und man auch den Bezug zur eigenen Sexualität verliert. Hier, es ist wie eine Sprache, die man zwar gelernt hat, aber nie spricht und sie dann verlernt. Ja, man weiß zwar noch ungefähr, wie es geht, man versteht, was gesagt wird, aber bis man wieder drauf ist, das dauert dann. Bin ich ganz bei dir. Also, wenn man ein sexueller Mensch ist, dann sollte man sich der eigenen Sexualität auch regelmäßig widmen. Enthaltsamkeit kann euch von eurer eigenen Sexualität abkapseln und distanzieren. Das ist allerdings meine Meinung und die wird hier im Podcast klar noch geteilt. Wir sind hier in diesem Punkt alle einer Meinung. Nächster Punkt. Frauen haben seltener, also das hatten wir schon. Nur Frauen können Orgasmus fordern, hatten wir auch schon. Ah, ja, nächste Story. Dreimal pro Woche ist normaler Sex. Nein. Einfach nein. Dreimal pro Woche ist nicht normal. Ich meine, ich könnte 5-6 Mal die Woche, aber heißt nicht, dass meine Frau 5-6 Mal die Woche könnte. Heißt nicht, dass wir 5-6 Mal die Woche Kinder frei haben und somit könnten. Also, wie, es gibt kein so und so oft ist normal beim Sex. Es ist, egal wer da irgendeine Zahl sagt, es ist immer Bullshit. Es ist immer Bullshit. So oft Sex ihr in der Woche unterbringen könnt, so oft ist normal. Punkt. Und wenn ihr sagt, ihr wollt 7 Tage die Woche jeden Tag mit jemand vögeln, enjoy. Klingt nach einer geilen Woche. Nächster Punkt. Männer bekommen beim Sexentzug einen Samenstau. Die berühmten blauen Eier. Ja, darüber hatten wir uns hier im Podcast-Clan vor der Aufzeichnung auch schon genüsslich unterhalten. Zu einem gewissen Grad ist da was dran, wenn aber es sich um einen pubertierenden jungen Mann handelt und dieser ohnehin die ganze Zeit irgendwie mit der Hand in der Hose rumläuft und an seinem Penis rumspielt, sich selbst aber nie zur Ejakulation bringt, dann kann das zu einem sehr schmerzhaften Druckgefühl kommen. Dann kann das sogar so weit gehen, dass dem richtig die Eier wehtun. Und ja, es gibt auch medizinische Umstände, wo es heißt, man sollte jetzt mal ein bisschen mehr masturbieren. Aber ich glaube eher, dass das irgendwie so nach einer verheilten Phimose-OP, wenn die verheilt ist, das dann heißt so quasi, man sollte jetzt ein bisschen öfter mal da rumspielen, damit die Haut sich an das Dehnen gewöhnt. Irgendwie so, keine Ahnung. Ich bin kein Mediziner, fragt am besten einen Arzt. Aber die blauen Eier sind ein Umstand, wo man nachhelfen muss, da muss man schon irgendwie so extra Druck machen. Ansonsten wird der Hoden zwar Samen und Sperma nachproduzieren, aber alles, was nicht verwertet wird, also nicht rausgespritzt wird, wird vom Körper resorbiert, heißt das. Hier steht im Chat, das wäre eine Beschneidung. Ja, Phimose, Phimose ist ja die Vorhautverengung, da wird dann medizinisch beschnitten, soweit ich, wenn ich das jetzt noch richtig am Schirm habe. Und ich bilde mir ein, mich zu erinnern, dass es dann heißt, nach einer medizinisch notwendigen Phimosebeschneidung, Moment, zur konservativen Behandlung einer Phimose sollte man dran rumspielen. Ah, das heißt, bevor es noch schnippschnapp gemacht wird, sollte man öfter mal. Ah, bin bei dir. Dankeschön. Danke, Schatz. Also bevor es zu spät ist, man merkt, man hat eine leichte Vorhautverengung und es könnte enger werden, lieber mal öfter im Zimmer verschwinden mit einer Packung Taschentücher. Ist gesund. Ist gesund in diesem Fall. Weil Phimose, das dürfte sehr schmerzhaft sein. Sehr, sehr schmerzhaft und die alles, wo ihr eine OP vermeiden könnt, ist doch gut für euch. Ist doch gut für euch. Nächster Punkt. Selbstbefriedigung ist schlecht für die Partnerschaft. Ja. Nein. ich wage zu behaupten, ohne jetzt zu weit in unsere Privatsphäre einzutauchen, sowohl meine Frau als auch ich, wir besorgen es uns noch immer selbst, weil der andere ist halt manchmal nicht greifbar. Punkt. Und es schadet uns jetzt nicht. Im Gegenteil, ich finde es dann immer wieder lustig, wenn wenn sie Sachen dann doch liegen lässt und ich weiß, aha, da war wohl jemand wieder horny letzte Nacht. Ich mag das. Nächster Punkt. Sex dauert im Durchschnitt 20 Minuten. Ich bin schon wieder so die falsche Person für diesen Mythos. Ja, ich hatte es vorhin hier im Podcast-Clan auch erwähnt. Wenn ich eine Umfrage starten würde auf Instagram bei meinen Followerinnen und Followern, würde der Schnitt eher unter 10 Minuten ausfallen. Der Schnitt wäre unter 10 Minuten und fertig. Ich bin hier vielleicht einfach als absolut falsch, der falsche Maß, ja. Ich schaue selten auf die Uhr und ich habe noch nie wirklich bewusst darauf geachtet, wie lang vögel ich jetzt, bis ich komme. Aber ich erinnere mich an ein Beispiel, weil mir die Uhrzeit damals so sich ins Gedächtnis gebrannt hat. Ich habe in einer Bar ganz, ganz klischeehaft eine Frau aufgerissen, die hatte schon durchaus einiges getrunken. Normalerweise mag ich das nicht. Ich lasse mich nie auf betrunkene Frauen ein, aber damals, ich war 19 und die war echt heiß. Und ich dachte mir, ich kann sie mal wieder probieren, auch wenn die durchaus getankt hat. Ich fuhr mit ihr zu ihr nach Hause und ich weiß noch, es war irgendwo so um die 10, 11 Uhr abends, als wir bei ihr angekommen sind, weil wir halt relativ spät auch aus dieser Bar raus sind. Und sie war eben sehr gut betrunken. Und als wir fertig waren, ich fuhr gegen 8 Uhr nach Hause und sie war nüchtern. Wir hatten 2, 3 Toilettenpausen oder sowas, ja, und natürlich um Wasser zu trinken. Aber das war so mein längster Sex. So von quasi 10, 11 Uhr abends bis 8 Uhr morgens. Und bis auf eben Pipi-Pausen und Wasser trinken, waren wir die ganze Zeit am Werken. Drum, 20 Minuten, da lecke ich länger, ehrlich gesagt. Ja. Nächster Mythos. Sexuelle Vorlieben und Fantasien bleiben immer gleich. Nein, sie können euch ewig bleiben. Sexuelle Vorlieben und Fantasien können euch ein ganzes Leben erhalten bleiben. Eine Vorliebe, einmal gemacht, bleibt für immer. Bei mir zum Beispiel Lecken und Analsex. Einmal gemacht, bleibt forever. Aber es kann euch sehr wohl passieren, dass ihr auch im höchsten Alter noch merkt, oh, das ist aber interessant. Neuer Kink entdeckt, neue Vorliebe entdeckt. You just unlocked a new cheat code level, ja? Kann passieren. Auch im höchsten Alter. Also sexuelle Vorlieben und Fantasien entwickeln sich genauso wie ihr. Und es kann auch sein, dass ihr euch mit, keine Ahnung, Anfang 20 nie vorstellen habt können, auch nur ansatzweise mit jemand anderem zu schlafen als eurem Hasi, Puppi, Schatzi, Mausi. Ja? Und dann kommt ihr mit Mitte 40 drauf, boah, so ein Gangbang im Swingerclub, das wär's. Das wär's jetzt. Ja? Also das kann sich komplett verändern. Und ihr solltet euch auch offen halten dafür und nicht euch selbst dann anfangen dafür zu verurteilen oder gar in die Ablehnung zu gehen, eure eigenen Fantasien zu verurteilen und abzulehnen. Und das wäre, boah, nee, das würde euch einfach nicht gut tun. Sondern jede Fantasie, jede Vorliebe, die sich zeigt und meldet, mal aktiv hinsehen, mal reinspüren und vielleicht sogar, wenn sich die Gelegenheit irgendwie bietet, auch probieren. Dafür bin ich da. Ich bin zum Erfüllen solcher Fantasien da. Ihr könnt mich für alles Mögliche buchen. Ihr müsst mir nur sagen, was das ist, was in eurer Fantasie so rumschwirrt. Und dann schauen wir mal, wie wir das real machen. Why not? So, das waren jetzt die Sachen aus der Brigitte. Und jetzt zum meistgefragten Mythos. Wirklich, da kamen 6 oder 7 Nachrichten dazu. Squirting. Und die Nachrichten drehen sich um, kann jede Frau squirten? Kann man jede Frau zum Squirten bringen mit einer bestimmten Technik? Oder liegt das an einem bestimmten Level an Sex? Und wenn, Moment, wie war das noch? Sekunde. Also den letzten Punkt, den habe ich jetzt vergessen. Der war nämlich ganz frisch. Verzeihung. Ich muss das jetzt nachlesen. Ah ja, gibt es einen Knopf, den man drücken muss, also so steht's hier, der bei jeder Frau gleich ist. Und quasi, ja, es ist immer dieselbe Stelle bei jeder Frau. Gut. Das Thema Squirting. Ich habe ja drüber schon mal in der Körperflüssigkeiten-Folge gesprochen. Aber wie es scheint, herrscht hier noch so ein bisschen Detailbedarf. Und ich plaudere ja gerne über Squirting. Drum, jetzt nochmal Squirting. Kann jede Frau squirten? Ja. Biologisch, rein körperlich, ist jede Frau in der Lage zu squirten. Kann man mit einer Technik jede Frau zum Squirten bringen? Ja, ich kann mit meiner Technik jede Frau zum Squirten bringen. Die bessere Frage ist hier aber, wird es jeder Frau gefallen und Spaß machen? Nein, ganz klares Nein. Nicht jede Frau empfindet Squirten als angenehm. Für manche Frauen, und das sind gar nicht wenige, ist es sehr schmerzhaft und unangenehm. In erster Linie, weil sich der Kopf dann zuschaltet und sich eigentlich dagegen wehrt, weil dieses Gefühl so sehr daran erinnert, sich anzupinkeln. Und da spießt sich dann das unser gesellschaftlich beigebrachtes, du sollst nicht ins Bett machen. Und in dem Fall machst du auf einer gewissen Ebene ja ins Bett gefühlsmäßig, aber es ist kein Urin, das ist eine lange Geschichte. Es ist auf jeden Fall, hier steht im Chat, ich kann dazu Jenny Lucas empfehlen. Ich habe keine Ahnung, wer Jenny Lucas ist. Würdest du da kurz noch ein bisschen dazu was sagen im Chat? Dann kann ich da, ich habe keine Ahnung, wer das sein soll. Squirting ist nicht für jede Frau angenehm, weil eben sich der Verstand, das Gehirn und somit auch der Körper dann beginnt, dagegen zu wehren. Und es gibt jene Frauen, denen das einfach wirklich auch anatomisch wehtut, weil man da einen gewissen intensiven Druck auch aufbauen muss, teilweise etwas fester gegen gewisse Stellen dagegen drücken muss. Und das tut einfach weh. Punkt. Und da könnt ihr es tausendmal probieren, in den fähigsten Händen, in den besten, kompetentesten Händen. Wenn das eine Stelle ist, die euch immer weh tut, und das hat nichts mit der Kopfblockade zu tun, dann tut's immer weh. Da kommt ihr dann auch mit einem freien Kopf nicht dran vorbei. Außer ihr entwickelt dann irgendwie den Schmerzlustreiz. Das könnte eventuell helfen, aber das ist halt auch, passt das zu euch? Ist das wirklich etwas für euch? Was allerdings ist, Squirten kann sich in vielerlei verschiedenen Formen zeigen. Squirten kennen wir halt als die herausspritzende Fontäne, die irgendwie so 4 Meter weit spritzt. In Wahrheit kann Squirten auch ein ganz zartes Auslaufen sein, dass sich halt quasi die Flüssigkeit im Handballen sammelt oder einfach nur wirklich sehr, 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 sehr nass hinunterläuft. Und zwar nasser als eine feuchte Pussy. Eine feuchte Pussy ist eher so, das ist wie ein Film, das ist eher wie so ein, ich will jetzt nicht sagen Schleim, aber schon etwas eher zähflüssigeres. Während Squirting ist wirklich wässrig, das ist absolut wässrig. Und wenn es da zu laufen beginnt mit so wässriger Flüssigkeit, dann ist das Squirting, auch wenn es jetzt nicht wie eine Fontäne rausschießt. Und gerade was die Technik angeht, beim Squirting ist oft die Hand des Mannes oder der Frau, die euch versucht zum Squirten zu bringen, ist oft im Weg und verhindert somit besagte Fontäne. Aber das ist jetzt eine Technikfrage. Ich könnte euch jetzt versuchen zu erklären, wie Squirten gemacht wird. Hier allerdings ist das ein Audio-Podcast. Ich kann es euch also nicht zeigen. Und es verbal zu erklären, wenn ich jetzt nicht gerade zufällig mit meinen Händen in eurer Pussy bin und möchte es euch zu erklären, ist es aus der Distanz wirklich schwierig bis unmöglich. Jenny Lucas hat ein Coaching entwickelt zu Selbstbefriedigung, Yoni and You oder Holy Waters. Mhm. Cool. Müsst ihr mal reingucken. Klingt cool. Klingt cool. Nächste Nachricht. Es fühlt sich auch zumindest für mich anders an. Anders als pinkeln meinst du jetzt. Ja, oder? Anders als was? Das Ejakulieren. Hä? Also, Moment. Wir reden jetzt, meinst du jetzt das Auslaufen und das Abspritzen oder wie oder was? Das Kommen? Es herrscht Verwirrung. Die Verwirrung ist verwirrt. Das Squirten fühlt sich anders an. Ja, dazu wollte ich als nächstes kommen. Nächster Mythos rund um Squirten. Squirten passiert nur beim Orgasmus. Nein, Squirten hat mit dem Orgasmus gar nichts zu tun. Es kann gleichzeitig passieren, was ein sehr, sehr intensives Erlebnis sein kann. Aber es wird in den meisten Fällen nicht miteinander passieren. Ihr werdet sogar viel, viel mehr squirten ohne Orgasmus als mit. Dass die beiden gleichzeitig passieren, ist eher ein Zufallsereignis, aber ein schönes Zufallsereignis. Ja, also Squirten hat nichts mit Orgasmus. Also wenn ihr eure Frau 50 Mal zum Squirten bringt in einer Nacht, kann es sein, dass sie ja halt trotzdem nur 2 Orgasmen hatte. Squirten hat, wie gesagt, mit Orgasmen nichts. Es hat auch mit der Qualität des Sex nichts zu tun. Das allererste Mal habe ich beides erlebt. Dann war ich total irritiert. Das glaube ich dir, dass du da irritiert warst, wenn das plötzlich, bam. Erster Squirt, gleichzeitig bei einem Orgasmus und dann so, holy shit, was ist hier gerade passiert? Und vor allem, ich kann mir deine Stimme sogar vorstellen dabei. So, aber jetzt, Squirten ist so mechanisch steuerbar, dass ich theoretisch mich mit einer Frau hinsetzen kann, die noch gar nicht in ihrer sexuellen Lust ist. Also da ist noch kein Vorspiel, kein gar nichts. Ich öle mir einfach mal die Finger ein und ein bisschen ihre Joni, sodass kein Schmerz passiert beim Eindringen. Und ich könnte instant diese Frau zum Squirten bringen, obwohl die noch gar nicht auf der Welle ist. Warum? Weil ich einfach die richtigen Stellen drücke. Nicht weil der Sex gerade so super toll ist oder weil wir uns gerade gegenseitig so geil gemacht haben. Hier steht im Chat gerade, wenn sie es zulässt. Ja und nein. Ja, eine Frau kann sich gegen Squirten wehren, das ist immer bei der Kopfsache und bei dem Verstand. Wenn aber ihr Körper generell in der Lage ist zu squirten, wenn sie, wie man so schön sagt, eine Squirterin ist, die gut und gerne squirtet, dann wird sie ihr Körper überrumpeln. Dann wird der Körper sagen, oh, schön, hier ist ja der schöne Punkt, hier ist der Triggerpunkt und hier ist der Squirt. Und der Kopf ist noch so, hey, Moment, welcher Tag ist heute? Also ich sag's euch, ich nehme die Challenge gerne an. Ich nehme die Challenge gerne an, komplett aus dem Nichts. Wir starten. Das Einzige, was mich an dieser Challenge stört, ist der kalte Start. Die Pussy nicht wirklich vorzubereiten und zu sagen, wir machen da maximal ein bisschen Öl drauf und legen los. Das ist das Einzige, was mich an diesem Gedanken stört. Aber ich sage dir, es ist trotzdem möglich, dass du dann squirtest. Trotz kaltem Start, trotz wir legen einfach gleich los und bam. Es ist so. Ich kann das dann gerne als Feedback-Bericht in eine Podcast-Folge mitnehmen. Aber ich nehme die Challenge gerne an, die da quasi gerade in euren Gesichtern entsteht. Ich sehe es ganz genau. Gut. Das waren alle sechs. Habe ich alle sechs Mythen? Ich glaube, ich habe alle. Moment. Ich gehe jetzt nochmal alles durch. Aber ich glaube, ich habe jetzt alle sechs Mythen. Und Squirting war wirklich euer Lieblingsthema und da war noch ganz viel Erklärungsbedarf. Und ich finde es okay. Es ist ja ein sehr sagenumwobenes Thema. Da ist ja so viel dahinter und so vor allem so viel Nichtwissen. Aufgrund von Scham, aufgrund von Ablehnung und Tabus und weiß der Geier nicht, dass das Squirting halt trotzdem noch so viele Fragen aufwirft. Und das ist okay, so dafür bin ich ja da. Nein, das war's. Ich habe alle Mythen durch. Gut, dann kommen wir zu einem Hörerfeedback oder besser gesagt zu einer kleinen Klarstellung. Und zwar geht es, ich weiß nicht mal mehr, in welcher Podcast-Folge. Wie ihr wisst, ich erinnere mich an teilweise nicht mal an die letzte Podcast-Folge und was ich dort alles genau gesagt habe. Aber es geht um extreme sexuelle Neigungen abseits der Norm. Und Norm, bitte nehmt das Wort Norm jetzt hier wie immer mit Bedacht, weil ich hasse das Wort Norm, besonders in diesem Zusammenhang. Ich hatte mich hier mal dazu geäußert, dass man zu mir kommen kann und sich bei mir melden kann und mit mir Gespräche führen kann, selbst wenn man Fantasien und Vorlieben hat, die so tabu sind, dass man gar nicht weiß, wohin damit. Warum habe ich das gesagt? Habe ich das gesagt, weil ich besagte Tabus unterstütze oder weil ich sage, hey, jeder sollte das machen? Nein. Ich sage das aus einem ganz anderen Grund. Wenn ich also sage, Menschen, die sexuelle Vorlieben haben, jenseits der Tabugrenzen, brauchen eine Sache Ganz dringend. Jemand zum Reden. Jemand, der zuhört, jemand, der sich das anhört und der oder die sich das mit einem offenen Geist anhört. Und im Idealfall ist das eine Therapie. Im Idealfall ist das ein Therapeut, eine Therapeutin. Wenn aber jetzt kein Therapeut, Therapeutin zur Hand ist oder wenn man sagt, es ist trotzdem etwas, das man jetzt vielleicht in der Therapie nicht ansprechen möchte, weil es zu persönlich ist, weil man zu viel Angst hat, weil man zu viel Angst hat davor, irgendwie fair oder beurteilt zu werden, auch von der Therapeutin, dem Therapeuten. Solche Themen gibt es. Dann möchte ich dieser Mensch sein, der wertfrei sich auch diese Geschichten anhört. Denn was wir tun mit dieser Angst, dieser Vorverurteilung, dieser generellen Verurteilung, wir zwingen die Menschen in die Heimlichkeit und die Einsamkeit. Und in der Heimlichkeit und Einsamkeit können sie nur von diesen Gedanken aufgefressen werden. Vor diesen Gedanken und den Gedanken, mit mir ist irgendwas grundlegend falsch, weil ich stehe auf, füge hier irgendwas ein. Mit mir stimmt was nicht, ich bin komplett krank, weil ich stehe darauf. Keine Ahnung. Ich stehe drauf, Wassermelonen auszuhöhlen, mit Mayonnaise zu füllen und dann diese zu ficken. Völlig egal. Ich nehme jetzt wirklich ein sehr abstraktes Beispiel. Wenn dieser Mensch keine Chance hat, mit irgendjemandem zu reden, der sich das wirklich mit Offenheit anhört und ihn oder sie danach nicht verurteilt dafür, sondern sagt, okay, lass uns weiter drüber reden. Erzähl mir mehr, wie kam es dazu? Was macht das mit dir? Wo macht's Klick? Erzähl es mir. Dieses bloße Zuhören kann dazu führen, dass dieser Mensch endlich die Sicherheit fasst, darüber generell zu sprechen, nicht nur mit mir, sondern dann auch die Sicherheit haben, zu sagen, okay, ich spreche das jetzt auch in meiner Therapie an oder ich suche mir eine Therapie und spreche das dann dort an, um auch auf psychotherapeutischer Ebene noch Unterstützung zu bekommen. Denn, liebe Leute, ich bin kein Psychotherapeut. Ich bin einfach nur ein Typ, der sehr offen ist und euch zuhört. Wenn bei euch durch solch ein Thema zum Beispiel Leidensdruck entsteht, und das ist ja oft mit einem Leidensdruck, dieses ich bin krank, mit mir stimmt das ist ein Leidensdruck. Und Leidensdruck ist ein ganz klares Zeichen für, ihr habt Hilfe verdient. Ihr habt Hilfe verdient und es ist okay, sich Hilfe zu suchen in psychotherapeutischer Manier. Und wie gesagt, wenn euch dieser letzte Schritt fehlt, dieser Mut, das auch anzusprechen, weil ihr das noch niemand sagen konntet, das ist der Grund, wieso ich solche Extreme anspreche, wieso ich teilweise Themen anspreche, wo Leute sagen, boah, hey, das kannst du nicht bringen, das ist doch... Und es ist nicht, weil ich sage, jeder Mensch sollte, sondern weil ich sage, diese Menschen, die auf solche Dinge stehen, sollen wissen, ich bin da. Ich höre zu. Und ich verurteile euch nicht. Ich will wissen, was das mit euch macht, wie es euch damit geht. Wie es euch auch in eurer Existenz damit geht. Wie es euer ganz normales Alltagsleben vielleicht sogar belastet. Euer Selbstbild formt. Ich will da sein. Auch für diese Extreme. Was nicht heißt, dass ich jetzt aufrufe, dass jeder so ein Extrem haben sollte und tun sollte. Das sind zwei Paar Schuhe. Und sollte da draußen jemand meinen Podcast gehört haben und sich denken, oh, hey, der Typ, der unterstützt, was weiß ich? Nein. Aber ich unterstütze definitiv, dass auch diesen Menschen jemand zuhören sollte, ohne sie gleich zu verurteilen. Jemand sollte ihnen zuhören, ihre Gefühle wahrnehmen und dann auch sagen, okay, danke, danke, dass du dich geöffnet hast. Und beim nächsten Mal, lass uns noch ein bisschen tiefer plaudern. Und wie gesagt, irgendwann hat diese Person vielleicht dann auch die Sicherheit gefangen, zu sagen, okay, du hast mich jetzt nicht verurteilt, ich muss mich jetzt also auch nicht davor fürchten, dass meine Therapeutin, mein Therapeut mich verurteilen wird. Ich spreche das jetzt an. Und das ist gut, das ist ein Grundstein für Besserung. Und das wäre doch großartig, oder? Wenn Menschen, die sich mit so etwas so lange rumplagen, den nötigen Mut fangen können, auch in die Besserung zu gehen. Das ist der Wunsch dahinter. Gut. Ich hoffe, dass das als Feedback-Antwort gereicht hat für diese Frage, die da aufgekommen ist. Hier steht im Chat auch noch, jeder Anteil hat seine Daseinsberechtigung. Ja, und drum darf jeder Anteil gesehen und gehört werden. Und ich nehme jetzt vielleicht ein abstraktes Beispiel her, wieder aus dem ganz normalen Alltag. Wenn jemand, oh, vielleicht gar nicht so abstrakt. Nehmen wir etwas, das tatsächlich gerade ganz groß für uns alle auch Thema ist. Wir sind gerade in einem Zeitalter, wo LGBTQA+ ein Riesenthema ist. LGBTQA+ ist ein Riesenthema, weil mehr und mehr Menschen den Mut fangen, zu sich selbst zu stehen, zu dem, wer sie wirklich sind, was sie fühlen, dass sie wirklich in ihrem tiefsten Innersten sind. Und wenn jetzt da draußen jemand ist, der nun mal drauf steht, keine Ahnung, als Mann Damenwäsche und Damenunterwäsche zu tragen, sich selbst aber dafür jeden Tag geißelt und hasst und verabscheut, sich vielleicht sogar selbst körperliche Verletzungen zufügt, mit niemandem drüber reden kann, weil er sich so sehr dafür schämt, dass er darauf steht, Damenwäsche zu tragen. Und sie es nicht wagt, das von der Therapie anzusprechen oder sonst irgendwie. Und dann mal die Gelegenheit hat, mit einem anderen Mann zu sprechen, der ihm sagt, hey Dude, ist doch cool. Und du siehst toll aus in deiner Damenwäsche. Und erzähl mir, wie ist es dazu gekommen? Also, ist jetzt vielleicht ein sehr einfaches Beispiel, aber ein momentan sehr greifbares in unserer jetzigen Zeit. Und vielleicht hört dieser Mensch dann auf, sich selbst zu verletzen. Es heißt nicht, dass er jetzt rausgehen wird in Damenkleidung. Aber er wird aufhören, sich selbst dafür zu hassen, dass ihm das gefällt. Und das wär's, was ich gerne hätte. Dass diese Menschen aufhören, sich selbst dafür zu hassen. Und wenn in irgendeiner Weise Heilung notwendig ist, ein Leidensdruck da ist, sie sich dann auch entsprechend Hilfe suchen. Das wäre schön. Gut. So, das ist jetzt meine Antwort für diese Frage. Hoffe, das hat gelangt. Ansonsten schreibt mir einfach nochmal. Und ja. Das war's an Feedback. Falls ihr Feedback oder Fragen an mich habt, bitte einfach per E-Mail an mich an viking.tantra@gmail.com oder über das Kontaktformular auf www.vikingtantra.com. Ich sage jetzt bewusst nicht mehr per Instagram, weil da geht so viel unter, auch nicht per WhatsApp. Schickt's mir wirklich per E-Mail und per Kontaktformular, weil dann ist es übersichtlicher, dann habe ich das alles in einem Postfach und Feedback-Nachrichten, also bitte jetzt entweder über die Homepage, über das Kontaktformular oder direkt per Mail an viking.tantra@gmail.com. Ja, dann sage ich jetzt mal wieder vielen Dank fürs Zuhören. Danke, dass ihr da wart. Bewertet diesen Podcast auf welcher Plattform auch immer ihr ihn hört. Bedanke mich bei den Podcast-Clan-Mitgliedern, die heute wieder zahlreich erschienen sind und mit ihren Geschichten und Sexmythen den Clan bereichert haben. Und ich wünsche euch allen da draußen wie immer Liebe, Leidenschaft und Sex.